sind Sie herzlich bei meiner Sendung Kuriosa mit und ohne Worte begrüßt. Heute ist fast alles etwas anders als gewohnt. Das hören Sie schon an meinem Intro. Der Grund ist ein Totalausfall meines wichtigsten Vorbereitungsassistenten, dem Laptop. Mein Sohn hat meine März-Audios retten können, wofür ich ihm herzlich Danke sage. Am Beginn steht ein kleiner nostalgischer Ausflug in die späten 50er Jahre, verbunden mit eigenen Kindheitserinnerungen. Wenn meine Großmutter so alle halben Jahre in die Stadt fuhr, war das für mich ein Großereignis. Und es gab in München am Hauptbahnhof das Aktualitätenkino, Aki, mit viel Mickey Mouse, Tom und Jerry und viele anderen Zeichentrickfilmen. Unterbrochen nur durch lästige Wochenschauen mit vielen händeschüttelnden Politikern, technische Neuerungen für Familie und Haushalt, Stars und Sternchen und natürlich Sport. Es war ein idealer Ablageort für bettelnde und nörgelnde Kinder, die man nach dem störungsfreien Einkauf wieder am gleichen Ort abholen konnte.
Das Aktualitätenkino, auch als Aki bekannt, hatte in der Vergangenheit verschiedene Bezeichnungen wie Zeitkino, Aktualitätenlichtspiele, Ali, Bahnhofslichtspiele, Bali oder in Österreich Wochenschaukino oder Nonstopkino. Die Kinos befanden sich meist in Bahnhöfen oder in der Nähe und zeigten in ständiger Wiederholung eine 50 Minuten lange Zusammenstellung aus Beiträgen verschiedener Wochenschauen, ein bis zwei Kulturfilmen und einem Zeichentrick- oder Slapstick-Film. Die Ära des Aktualitätenkinos erstreckte sich von 1929 bis 1999. Das weltweit erste Aktualitätenkino war das Embassy am Broadway in New York, das am 2. November 1929 eröffnet wurde. In Deutschland öffnete im September 1931 in Berlin das erste Wochenschau-Kino unter dem Namen Die Wochenschau seine Türen. In der Schweiz gilt das Cinebrève in Basel, das am 4. November 1937 eröffnet wurde und später als Rex in ein Spielfilmkino umgewandelt wurde, als erstes Aktualitätenkino. Während des Zweiten Weltkriegs etablierten sich in Deutschland zahlreiche reine Wochenschaukinos. Diese Kinos zeigten Produktionen wie die UFA-Tonwoche, Deulich-Tonwoche, die Deutsche Wochenschau, Bavaria-Wochenschau oder Fox-Tönende Wochenschau. Nach Kriegsende wurden die Programme der Wochenschau-Kinos über die reinen Nachrichten hinaus mit Dokumentarfilmen angereichert. Dies galt auch für das Vorprogramm bei Spielfilmen. Anfang August 1948 wurde der Vorführzwang für Dokumentarfilme aus US-amerikanischer und britischer Produktion aufgehoben. Gleichzeitig begannen die Alliierten Geldmittel für die Filmproduktion in Stuttgart, München, Hamburg und Berlin zur Verfügung zu stellen. Das Aktualitätenkino war ein faszinierendes Kapitel in der Kinogeschichte, das die Bedürfnisse des Publikums nach visuellen Nachrichten befriedigte und einen wichtigen Beitrag zur Filmkultur leistete.
Thank you.
Im Frauenmonat März und unserer gegenwärtigen Situation möchte ich so gerne Clara Zetkin, Anita Augsburg, Lida Heimann, Ingeborg Geisler bis hin zu Petra Kelly würdigen. Letztere können wir sogar hörbar machen.
Wir wollen aus diesem waffenstarrenden, weltumspannenden Irrenhaus ausbrechen. Gewaltfrei gehen wir den Weg in die nicht-militärischen Verteidigungsformen.
In the 80s it was a time of potential nuclear war.
Petra war ja eine Protestperson.
Jeder kannte sie.
Sie war fast wie eine Pop-Ikone, aber durchseelt von Politik.
Mindestens kannte man den Namen des Bundeskanzlers und dann kam auch schon Petra Kelly.
In einem Wohnhaus in Bonn-Tannenbusch sind am Abend die Leichen eines prominenten Politikerpaares gefunden worden.
Es gebe keinen vernünftigen Zweifel daran, dass es sich bei den Toten um Petra Kelly und Gerd Bastian handelt.
I was in complete shock.
Wie soll man das der Welt erklären? Diese Ikone und der NATO-General, der gegen die Aufrüstung war.
Wir sehen nicht nur unseren Kontinent, sondern die ganze Welt in Gefahr.
Und jetzt sind die da tot.
Man war sich damals nicht sicher. Ist es ein gemeinsamer Selbstmord? Ist es ein Mord?
Sie gehörte damals über mehrere Jahre zur am höchsten gefährdeten Persönlichkeit in Bonn.
Liebe qualitativ ein kurzes Leben als ein langes, was nicht qualitativ ist.
The speculation is that Gerd Bastian could have been an agent of Stasi.
Manchmal denke ich mir, was wäre Petra Kelly, wenn sie noch lebte?
Wir haben endlich gewonnen auf Bundesebene.
Sie war die Kämpferin.
Der gewaltfreie Widerstand gegen eine Atomraketen- und Atomenergieregierung wird sehr schwer werden.
Und dann haben die Grünen sie auf Seite geschoben.
Die Energieversorgung, die Frage der Gewalt, der atomaren Abschreckung. Nein, keine Kompromisse.
Ich glaube, sie wäre nicht bereit gewesen zu sagen, wir müssen jemandem auch mit Waffen helfen.
Die da oben beweisen immer wieder, dass sie zu viel Panzer und zu wenig Hirn haben.
Dass ein Mensch, der so überzeugend und überzeugt gegen Waffengewalt gekämpft hat, durch eine Kugel gestorben ist, das ist eine Tragödie griechischen Ausmaßes.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im Lora-Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480 2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Es folgen jetzt eine Reihe von Audioschnipseln aus unseren Tagen. Es steht mir dabei keine eigene Wertung zu. Wenn aber jeglicher Pazifismus unter die Rede kommt und nur noch Sachzwänge vorgeschoben werden, bis nichts mehr zum Verschieben existiert, möchte ich mir selbst im Monat März folgende Collage erlauben. Martin Sonneborn ist für die nächsten Minuten der einzige Mann, die ERV und Robert Long mit seinem Titel Feste Jungs, nicht nur Jungs, kommen auch noch vor.
Wussten Sie wohl nicht, Frau von der Leyen, die Rede zum State of the Union war eigentlich dazu gedacht, ein realistisches Bild der EU zu zeichnen. Zeichnen wir. Gerade hat sich die Quote der Vorbestraften in der Führungsetage noch einmal erhöht. Ratsvorsitzender ist jetzt der slowenische Monk Janez Janša. Drei EU-Länder haben gegen ihn ermittelt, er saß wegen Korruption. Die zypriotische Gesundheitskommissarin Kyriakides kann den Eingang von 4 Millionen auf ihrem Familienkonto nicht schlüssig erklären, kurz nach Unterzeichnung der Impfstoffverträge. Die EU scheint heute mehr denn je ein gut geschmierter Apparat zur Umschichtung von Steuergeldern an die Privatwirtschaft zu sein, mit rhetorischen und ethischen Nullnummern an der Spitze. Der Zustand der Union wird am besten dadurch beschrieben, dass in Deutschland nicht über die EU gesprochen wird, aber in der EU über Deutschland. 16 Jahre Merkel haben Europa sauber viergeteilt. Ich entschuldige mich bei allen Mitbürgern in Osten, Westen, Norden und Süden, dass wir die Interessen der deutschen Wirtschaft stets vor die ihren gestellt haben und kann Ihnen versichern, dass es in den nächsten 16 Jahren ganz genauso weitergehen wird. Vielen Dank.
Wir starten inzwischen die dritte Tranche der Waffen- und Munitionslieferung nach Erbil. Was hat sich verändert in Afghanistan? Wir haben die Erfahrenen gesagt, dass sie am Beginn in Afghanistan mit offenen Jeeps gefahren sind. Was hat sich Ausrüstungsschutz in Afghanistan verbessert und in anderen weltweiten Einsätzen auch? Wenn wir über die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr sprechen, dann brauchen sie die Menschen genauso selbstverständlich und zwar auch in ihren hochspezifischen Funktionen, wie sie das Material brauchen.
Also Afghanistan zum einen, wir sind ja in einer NATO-Mission vor Ort. Ziel ist es, dass wir die Strukturen selbst so unterstützen, dass sie in Zukunft auch selbsttragend sind. An diesem Punkt sind wir noch nicht, sondern wir haben gerade gesehen, dass sich die Sicherheitslage noch einmal verschärft hat. Wir werden das sicherlich in der NATO auch noch einmal besprechen.
Feste Jungs, macht nur weiter so, ihr bekommt schon alles kaputt.
leitet alles Gift ins Meer, Dreck und Scheiße hinterher, macht den Ozean zum Klo, Öl schwimmt da schon sowieso und gehen die Fische dabei drauf, was liegt schon viel daran? Macht die Welt euch untertan?
Ja, die Herren dieser Welt sind wir ganz allein.
Ohne Führerschein, ohne Führerschein, ohne Führerschein. Feste Jungs, macht nur weiter so, ihr bekommt schon alles kaputt. Haut noch die letzten Wälder klein, Autobahnen müssen sein. Setzt auf das letzte Wiesenstück, ne stinkende Chemiefabrik. Und werden auch mal Leute krank, es wird Profit gemacht. Ja, der Mensch hat's weit gebracht.
Wunderbar, ja, wir sind schon beinahe am Ziel.
Wunderbares Ziel, wunderbares Ziel, wunderbares Ziel. Feste Jungs, macht nur weiter so, ihr bekommt schon alles kaputt. Schafft Bomben euch und Panzer an, die Menschheit braucht sie irgendwann. Will einer nicht dein Bruder sein, dann schlag ihm gleich den Schädel ein. Wenn er nicht deiner Meinung ist, dann mach ihn lieber tot. Am besten für den lieben Gott.
Ja, der Mensch ist so hilfreich, edel und gut.
Fließt dabei auch Blut, fließt dabei auch Blut, fließt dabei auch Blut. Feste Jungs, macht nur weiter so, ihr bekommt schon alles kaputt. Buckelt vor der Obrigkeit, provoziert bloß keinen Streit. Die da oben richten schon, denn die verstehen mehr davon. Sicherheit und Ordnung sind des Bürgers erste Pflicht. Protestieren lohnt sich nicht.
Halt den Mund, es ist ungesund, wenn man schreit.
So gewinnt man Zeit, so gewinnt man Zeit, so gewinnt man Zeit. Feste Jungs, macht nur weiter so, ihr bekommt schon alles kaputt. Gib die Schuld dem Lauf der Welt oder dem, der Fragen stellt. Latsch wie eine dumme Kuh, nur auf den eigenen Metzger zu. Oder steck wie Vogelstrauß den Kopf nur in den Sand. Denn es tut sich allerhand.
Feste Jungs, macht nur weiter, so geht es gut. Und ein bisschen Blut kann man nicht vermeiden. Man muss sich entscheiden für ein Ideal. Die darunter leiden, sind uns alle scheißegal.
Der Gepard ist ja dafür da, zum Beispiel auch kritische Infrastruktur zu schützen, dadurch, dass er mit diesem Rohr dann in die Luft schießt und dort sehr weit Objekte eben auch erfassen kann. Das kann der Panzer nicht. Brauche ich Ihnen als Experte nicht zu erklären. Das ist also etwas anderes. Natürlich ist es beides schwer, hat beides große Rohre, aber es ist eben kein Panzer. So, und deswegen ist die Entscheidung getroffen worden, den Gepard zu liefern, weil er kritische Infrastruktur absichern kann. Und es ist auch dem Kollegen Resnikow, dem ukrainischen...
Die Bundesverteidigungsministerin spricht mit der Sprache einer Fünfjährigen, hat ein großes Rohr, schießt in die Luft, trifft dann einen Piloten am Kopf, das macht Aua. Der Marder ist auch groß, ist auch schwer, hat auch ein Rohr, aber weil er den Piloten nicht am Kopf treffen kann, ist das ein Panzer. Aber der Gepard kann den Piloten am Kopf treffen, deswegen ist das kein Panzer. Zu Recht lacht er hier, ist natürlich absolut witzig. Ich weiß nicht, welche Berater da die völlig fachfremde Frau Lamprecht beraten haben, reingelegt haben.
Der Mensch am Baum, doch verändert hat er sich seit damals kaum. Er geht zwar aufrecht und er fliegt ins All, doch er ist noch immer im Neandertal. Der Mensch von heute, der mailt und faxt, sein GTI ist frisch gewachst. Doch gibt es irgendwo ein Problem, benimmt er sich wie ehedem. Im prähistorischen Arachewahn heißt es Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und bist du nicht willig, dann gibt's Krawall, schon sind wir wieder im Neandertal.
Willkommen im Neandertal, willkommen, willkommen, willkommen im Neandertal.
Der Yeti haut den Rübezahn. Seit Mensch
Menschengedenken wird aufgebaut, damit er man's nachher wieder niederhaut. Aus Blut und Schutt und nach jedem Krieg die Wirtschaft wie Phönix aus der Asche stieg. Humanismus und menschliche Ethik bringen keine Kohle, darum haben wir's auch nicht nötig. Sokrates, Plato, Hegel und Kant waren an der Börse nie genannt. Beim Kreuzzug des Homo sapiens geht es um das schwarze Gold Arabiens. Doch dafür in Darfur mischt sich keiner ein. Ich fürcht, da dürft kein Erdöl sein.
Willkommen in Neandertal, willkommen, willkommen, willkommen in Neandertal.
Der Yeti haut den Rübezahn. Schau da drin im Fernsehen, da liegt ein kleines Kind. Schau dem Föhn die Fussern, geh scheut um, mach geschwind. Das kann sich keiner anschauen, weil's Essen nimmer schmeckt. Und Spenden, das hat auch keinen Zweck, weil's sowieso verreckt.
Willkommen in Neandertal, willkommen, willkommen, willkommen in Neandertal.
Der Yeti haut ihn noch. Die Jahrtausend ging zu Ende, die Mauern sind gefallen, wir haben unsere Wände. Europa ist groß und so soll's auch sein, doch für manche Staaten dann doch zu klein. Ein Ausländerheim in Deutschland brennt, die Pyromanen im Parlament. Trotz Internet und Gigabyte, wir sind wieder in der guten alten Zeit.
Willkommen in Neandertal, willkommen, willkommen, willkommen in Neandertal.
Wo ich dir eine auf die Rübe.
Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. Albert Einstein.
Lora München, zu hören auf UKW 92,4, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de.
Ja, wir müssen mehr tun, auch bei den Panzern. Aber das Wichtigste und Entscheidende ist, dass wir es gemeinsam tun und dass wir in Europa keine Schuldzuweisungen machen, denn wir führen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander.
Against Russia and not against each other. Thank you.
Jedes Land schwört seine Söhne auf das Feld der Ehre ein, mit Gewehr und Helm und stolzer Uniform. Und im Wortschatz des Soldaten fehlt das laut Gesprochene Nein, denn dies Wort entspricht nicht kämpferischer Norm. Einer starb für Adolf Hitler und fürs deutsche Vaterland, und Amerika ließ sterben in Vietnam. Der den Namen Stalins hauchte, blieb bis heute unbekannt. Alle starben sie für irgendein Programm. Einer focht im Namen Christi, einer kämpft für Mohammed. Und Parole wird Ersatz für den Verstand. Einer tötet für Ideen, die er selber nicht versteht. Ist er blind, sieht er die Schrift nicht an der Wand. Geweint. Ein gefallener Soldat kennt keinen Sieg. Ob sie schwarz, gelb, rot, ob weiße, hat sie eines doch geeint. Jeder starb für seine Mächtigen im Krieg. Ein Soldat ist auch ein Vater, jemands Sohn und jemands Mann. Liebt die Mutter, liebt die Frau und liebt sein Kind.
Es ist Wahnsinn, dass ein Liebender auch Menschen töten kann, die genauso wie er selber lieben sind. Wenn Soldaten sich verbrüdern durch ein tausendfaches Nein und sie reichen übern Graben sich die Hand, kann das Leben auf der Erde endlich menschenfreundlich sein und es braucht nicht mehr die Mahnung an der Wand.
Wir wissen, dass Russland mit allen Möglichkeiten versucht, unsere Arbeit, unsere Demokratie zu destabilisieren. Und dass jetzt dieser Text rausgezogen worden ist, ist natürlich ein Signal an den Bundeskanzler. Denk nicht mal darüber nach, doch Ja zu sagen zur Lieferung des Taurus.
Was bedeutet Krieg eigentlich für die Umwelt?
Ja, ich habe mich ja mal damit befasst, weil leider von Fridays for Future nicht so viel kommt. Ich hätte eigentlich gern, dass die das Thema Krieg dort mal, Krieg und Militär, mehr ansprechen. Fangen wir mal mit dem bekanntesten Thema an, den Klimawandel. Eine Studie der Lancaster und Durham University bezeichnet das US-Militär als einer der stärksten Verschmutzer in der Geschichte. Der CO2-Ausstoß ist größer als von einem mittelgroßen Land, nehmen wir mal Schweden, Belgien oder die Schweiz. Mhm. Beispielsweise kauft das US-Militär 2017 täglich etwa 270.000 Barrel Öl. Also ein Barrel ist ungefähr eine Badewanne voll. Also ein Barrel ist ja ein Fass. Und davon 270.000 am Tag und das macht dann eine Gesamtemission von 59 Millionen Tonnen, geschätzt. Hm. Das wird übrigens geschätzt, weil Militär in der CO2-Bilanz gar nicht mit eingerechnet wird. Die USA bestanden bei der Festlegung des Kyoto-Protokolls, das war ja 1997 darauf, dass Emissionen des Militärs nicht gemeldet werden. Das ist eine absolut freiwillige Sache. Also wenn die Bundesregierung da jetzt was meldet, können sie auch lügen, können intransparent sein, weil das eine absolut freiwillige Sache ist.
Ist ja auch geheim, ne? Ja. Wie viele Militärflugzeuge da starten von so einem Flugzeugträger täglich und wieder zurückkommen, darf man ja dem Feind nicht verraten, gerade in Zeiten, wo man ja auf einen großen Krieg hinarbeitet. Aber nach deinen Recherchen ist der Klimawandel ja nicht das einzige Umweltproblem, oder?
Natürlich nicht. Also man darf nicht vergessen, Krieg bedeutet Zerstörung. Und also Krieg hinterlässt zahlreiche Umweltschäden, oft langfristig und weitreichend. Das muss man mal ganz nüchtern betrachten. Wenn man in einem Krieg ein Treibstofflager bombardiert und das sind ja häufig dann auch die Ziele. Der Feind soll ja sozusagen nicht mehr die Möglichkeit haben zum Auftanken, zum Weiterkämpfen und so weiter. Also militärisches Ziel, Treibstofflager, wenn man das bombardiert, sickert natürlich Treibstoff in den Boden und damit auch ins Grundwasser, was wir täglich trinken. Und wenn man jetzt ein Munitionslager bombardiert, sickern Chemikalien und Schwermetalle in den Boden und ebenfalls ins Grundwasser. Reguläre Sprengstoffe wie TNT und RDX sind auch ohne Explosion tödlich, weil die hochgiftig sind. Und wir hatten ja auch den Fall in der Ukraine, wo vermutlich ein Lager für Uranmunition angegriffen wurde. Das setzt dann eben Uranstaub frei, der dann auch krebserregend ist. Fast jedes Gebäude, was zerstört wird, hat irgendwelche Chemikalien, die dann ins Erdreich eindringen und damit auch ins Grundwasser.
Und über Gaza wurden jetzt mittlerweile 65.000 Tonnen Sprengstoff abgeworfen. Das ist das Dreifache der Hiroshima-Bombe.
Ja.
Was bedeutet das für die Umwelt? in der die Bevölkerung leben muss und nicht weg kann.
Ja. Naja, die Böden sind jetzt kontaminiert, also für die Landwirtschaft sind sie dann ungeeignet, weil die Gifte, sie würden sich alle anreichern in den Pflanzen, die dort wachsen. Das wird sicherlich langfristig zu Krebs, Fehlgeburten und diversen Krankheiten führen. Israel schießt sich aber auch ins eigene Knie, weil das Grundwasser Gazas ist mit dem Grundwasser Israels verbunden. Israel kontaminiert mit den Bombardements praktisch ihr eigenes Wasser.
Ja, wobei der westliche Aquifer ja unablässig weiteres Wasser aus dem Golan herbeiführt. Also für Israel ist es wahrscheinlich weniger gefährlich als in der Endstation, also dort, wo das Grundwasser dann ins Meer sickert oder fließt. Also Gaza ist dann eigentlich eine Müllhalde, wenn man so will, nach diesem Krieg. Nicht nur, weil die Häuser alle Trümmer sind oder viele, die meisten Gebäude einfach nicht mehr existieren, sondern auch, weil lang anhaltende Umweltschäden zu befürchten sind. Was bedeutet der Krieg generell außerdem noch für die Umwelt?
Naja, nehmen wir mal die Wälder. Wälder sind für Soldaten immer ein Sichtschutz. Ich war selber bei der Bundeswehr. Da muss man immer schauen, dass die Kampfflugzeuge einen nicht entdecken. Und natürlich versteckt man sich dann in den Wäldern. Und deswegen werden auch Wälder immer bei Kämpfen in Mitleidenschaft gezogen. Manchmal sogar gezielt gerodet. Und ich war mal ganz überrascht, da hatte ich mit dem Afghanen über Afghanistan gesprochen und hatte dann halt angesprochen, dass da so wenig grün ist. Und er meinte, nee, das war mal anders und habe mich dann damit beschäftigt. Und das sind über die Hälfte der Wälder sind verschwunden durch die Kriege, in manchen Regionen sogar bis zu 95%. Und in Vietnam ist man sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Da hat man dann eben
Agent Orange. Genau,
Agent Orange, das kennen die meisten. Monsanto steckte ja unter anderem dahinter.
Heute BASF.
Ja, ganz genau. Und wenn man eben einen Wald zerstört, dann zerstört man auch Lebensräume, was dann auch wieder zum Verlust der Biodiversität führt. Und das kann ganze Ökosysteme zusammenbrechen lassen. Und natürlich führt eine zerstörte, giftige Umwelt auch zu kranken Menschen. Das ist ganz logisch. Mhm. Alles, was ins Grundwasser gelangt, gelangt letztlich in unsere Nahrung. Kein Nahrungsmittel kommt ohne Wasser aus. Und die Gifte werden dann eben über die Nahrung und übers Wasser wieder aufgenommen. Oft sind solche Umweltschäden irreparabel und irreversibel. Kurz gesagt, Krieg ist eine Umweltkatastrophe und mit grüner Politik nicht vereinbar.
Ja, umso weniger verständlich ist eigentlich die bellizistische Grundhaltung, die sich bei den Grünen derzeit breit macht. Nicht erst derzeit, schon seit 1999. Das fing an mit dem NATO-Krieg gegen Jugoslawien und setzte sich dann fort. Bei jeder Schweinerei, auch in Afghanistan, 20 Jahre lang war die Bundeswehr mit dabei. Das hat bisher jedenfalls bei den Grünen nicht dazu geführt, etwas demütiger zu werden und ein bisschen zurückhaltender in der Zustimmung zu irgendwelchen militärischen Harakiri-Taten. Obwohl es eigentlich, also Afghanistan war ja der zweitschmachvollste Rückzieher, den das westliche Militär jemals hinnehmen musste nach Vietnam. Da ist offenbar so gut wie nichts gelernt worden. Schlechte Zukunftsaussichten eigentlich, wenn unsere Herrschenden so blind und so ewig gestrig durch die Landschaft stapfen und direkt in die nächste Katastrophe torkeln.
Das ist von Bundeskanzler Scholz durchaus richtig erkannt worden. Und wir können momentan nur froh sein, dass er zumindest jemand ist, der in dieser Hinsicht bremst und sozusagen der Vernunft eine Chance gibt. Denn was würde es bedeuten, wenn tatsächlich französische Truppen, NATO-Boten und vielleicht auch Truppen anderer NATO-Staaten in der Ukraine gegen russische Truppen antreten? Das wäre eine direkte Konfrontation, die eine ganz massive Eskalationsgefahr beinhaltet und die dazu beitragen könnte, dass dieser regionale Konflikt auf ganz Europa übergreift. Und das würde bedeuten, dass wir es hier mit einem Krieg zu tun haben würden, an dem mehrere Atommächte beteiligt sind. Und wenn ein solcher Krieg im Herzen Europas ausgetragen würde, dann würde das bedeuten, dass Deutschland auf jeden Fall zum Kriegsgebiet würde. Und ich möchte mir nicht vorstellen, was die Folgen wären. Ich denke, ein Krieg, der unter Umständen auch atomar geführt würde, würde dazu führen, dass Deutschland weitgehend unbewohnbar werden würde. Und das können wir nicht wollen. Und ich glaube, das ist auch der eigentliche Grund, warum Bundeskanzler Scholz sich sehr, sehr vorsichtig äußert und sehr, sehr zurückhaltend. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stramattina mi sono alzato ed ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Che mi sento di morire. E so io muoio, bella ciao, da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. So io muoio, da partigiano, tu mi devi sempre.
Ich möchte mich schon mal verabschieden, wünsche Ihnen trotz allem eine gute Zeit. Bleiben Sie achtsam und gesund. Ihr Felix Jakowitz. Das Wind Montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire la Wind Montagna sotto l'ombra di un bel fior.
Tutti quelli che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fior. Tutti quelli che passeranno mi diranno che
Die Friedensbewegung in München wird in den nächsten Wochen alles daran setzen, die Menschen auf die Straßen zu bringen. Und der Ostermarsch steht bevor, Ende März. Und wir werden dafür mobilisieren, dass das Bewusstsein in der Gesellschaft steigt, dass es nur friedliche Lösungen für diesen Krieg geben kann, wenn wir wollen, dass nicht ganz Europa im Krieg versinkt. Am Karsamstag, dem 30.03. Und zwar wird dort stattfinden um 10 Uhr, also an diesem Karsamstag, ein ökumenischer Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche. Pacelli-Straße 6. Um 11.15 Uhr wird es eine Auftaktkundgebung auf dem Marienplatz geben. Um 12 Uhr wird es eine Demonstration geben. Und um 13.30 Uhr den Abschluss des Ostermarsches mit einem Infomark und Kulturprogramm auf dem Marienplatz. Und im Hinblick darauf und auf diese aktuelle Entwicklung nach den Äußerungen von Präsident Macron werden wir alles daran tun, sehr dafür zu mobilisieren, dass viele Menschen wieder auf die Straße gehen und für eine friedliche Lösung der Konflikte und des Krieges in der Ukraine, aber auch in Gaza, im Nahen Osten und im Roten Meer eintreten werden.
Geboren in einer Stadt vom Krieg verwüstet und zerstört, habe ich, seit ich hören kann, nie wieder Krieg gehört. Ich hab meine Lektion so gut gelernt, hab von so nah den Krieg gesehen, dass auch das Kind begriff, was da geschah. Manch Ängste weiß ich, werd ich nie verlieren. Und Bilder nicht aus meinem Kopf radieren. Und Krieg ist ein Verbrechen, kein Krieg ist je gerecht. Und ihr, die in uns schönredet und das Gelübde brecht, euch fromme Beter hör ich nun eifrig die Trommel rühren, um andere Leute, Kinder, in eure Schlachten zu führen. Erinnert ihr euch, ihr wolltet nie wieder, nie wieder Krieg. Die Waffen nieder. Es heißt, sie machen ihren Job, sie tun nur ihre Pflicht. Wie ihr es auch verharmlost, so täuscht ihr uns doch nicht. Der Job heißt Minen legen, die Pflicht heißt bombardieren, vernichten und verstümmeln, auslöschen und liquidieren. Heißt Brandschatzen, Menschen zu Tode hetzen, die eigene Seele für immer verletzen. Manchmal seh ich unter dem großen Helm ein Kindsgesicht, aus dem blankes Entsetzen die schiere Verzweiflung spricht, wenn es erschüttert sehen muss, für welch schändliche Tat, für welch schmutziges Verbrechen es sich hergegeben hat. Und ahnt, die Schuld wirst du nicht los, nie wieder. Nie wieder Krieg. Die Waffen nieder. Glaubst du in deinem gottverlassenen Loch im Wüstensand? Verteidigst du deine Kinder, dein Dorf oder dein Land? Glaubst du, wenn du mit deinen großen Hightech-Stiefeln kommst, das Land aus hellem Himmel zurück in die Steinzeit bombst? Du könntest es befreien durch Blutvergießen, Frieden in die Herzen der Menschen schießen. Nein, wieder wirst du für eine schlechte Sache missbraucht, für Macht, für Öl, für Stahl, damit der Rüstungsmotor faucht, für diese große Kumpanei, die dich, wie's ihr gefällt, am Ende der Welt als lebende Zielscheibe hinstellt. Verwehr ihr den Gehorsam, sag nie wieder, nie wieder Krieg. Die Waffen nieder.
Viele Radiohörerinnen und Hörer glauben, dass Lora Gelder aus dem Topf der GEZ bzw. aus dem sogenannten ARD-ZDF Deutschlandradio Beitragsservice bekommt.
Dem ist nicht so. In Bayern haben wir den rechtlichen Status eines Privatradios.
In den meisten Bundesländern wird es ganz anders gehandhabt. Dort bekommen die freien Radios eine Basisförderung und bilden neben den öffentlich-rechtlichen und den kommerziellen Sendern eine dritte Säule in der Radiolandschaft, die Community-Radios.
Aber in Bayern ticken die Uhren bekanntlich anders. Deswegen unterstützt den Sendebetrieb durch eine Spende an den Lora-Förderverein e.V.
Mehr Info unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal www.lora924.de oder Telefon 480-2851.